Seid ihr nun mit Christo auferstanden? So suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Auffahrt. Was bedeutet das? Einer kann sagen, ja, was bedeutet das? Vielleicht hat die Kreuzigung Jesu eine größere Bedeutung für manchen als die Himmelfahrt. Vielleicht hat bei anderen die Auferstehung eine große Bedeutung. Ja, was bedeutet nun die Auffahrt? Hier in unserem Text, den wir gelesen haben, heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden? Also die Bibel lehrt uns, dass wir mit Christus auferstanden sind. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Wenn ich etwas nehme, einen Brief, und tue ihn hinein in diese Bibel, dann ist er in dieser Bibel. Nun, wenn ich diese Bibel nehme nach Europa, dann ist der Brief auch nach Europa, in dieser Bibel. So hat Gott uns genommen, in Christus hineinversetzt, dass als er gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben. Als er auferstanden ist, sind wir mit ihm auferstanden. Unser Text sagt, unser Leben ist verborgen in Christus. Mit Christus. In Gott. In Tod, Auferstehung. Mit ihm. Auch an seine Auffahrt. Ins Himmelreich hinein haben wir teil. Seine Auffahrt sollte nicht fruchtlos sein in unserem Leben. Jeder, der sich Christ nennt, sollte durch die Auffahrt Jesu nie wieder der gleiche sein. Das Leben sollte vollkommen verändert sein durch die Auffahrt. Jesus ist aufgefahren gen Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters. Was bedeutet Himmel? Himmel ist der Ort, wo Gott vollkommen herrscht und regiert. Himmel ist der Ort, wo Gott regiert. Da gibt es vollkommene Herrschaft Gottes. Da ist Jesus aufgefahren. Zu dem Ort, wo es vollkommene Herrschaft Gottes gibt. Da hat er sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass ihm alle Macht gegeben ist. Im Himmel und auf Erden. Es gibt keine Macht in dieser Welt. Es gibt keine Macht in Afrika. Es gibt keine Macht hier in Europa, die nicht ihm gegeben ist. Er sitzt an dem Ort, wo es vollkommene Herrschaft Gottes ist, nichts anderes. Und wo ihm alle Macht gegeben ist. Nun sagt unser Text, das sage ich nur nebenbei, sagt unser Text, unser Leben ist verborgen in ihm. Auch dieser gelesene Text sagt, Jesus Christus ist unser Leben. Was bedeutet das? Vor einiger Zeit waren wir in Pretoria mit dem Chor und da hatten wir Versammlungen bei den Offizieren in der Armee und Soldaten und andere Menschen, die sehr reich gesegnet waren. Das glauben Sie auch nicht, dass es heißt, die südafrikanische Polizei und die südafrikanische Armee, die unterdrückt nur Menschen und tötet Menschen. Das ist verdreht. Leider ist eine halbe Wahrheit schlimmer als eine ganze Lüge. In Soweto, in anderen Orten, kommen die Menschen zu uns und sagen, betet, dass doch die Soldaten zu uns kommen, uns zu beschützen. Wir werden umgebracht von unseren eigenen Leuten, wir werden verbrannt. Auf grauenhafte Art und Weise. Kleine Kinder, die packen ihre Eltern und sagen, Mutti, warum bist du zum Laden gegangen, um was zu kaufen? Wir kaufen jetzt nichts von den Eigentümern der Läden. Die müssen umgebracht werden. Und dann wird die Mutter auf den Boden gelegt und die kleinen 5-, 6-, 7-, 8-, 9-jährigen Kinder packen die Mutter und öffnen die Ölflasche Sonnenblumenöl und gießen es die Mutter in den Mund und sie muss das trinken. Oder sie nehmen das Salz und füllen den Mund damit. Kinder bringen ihre Eltern um. Eltern bringen die Kinder um. Das ist der Kampf, der dort geschieht. Und diese Kinder, kleinen Kinder, werden Werkzeuge des Bösen. Aber auch dort kann Jesus regieren. Ihm ist alle Macht gegeben. Und die Kinder bekehren sich und wenden sich zum Herrn. Wir waren also in solch einem Gebiet. Und da kam ein weißer Mann mit seinem Wagen und ein Boot auf einen Wagen. Und da hat er in großen Zeilen in Englisch darauf geschrieben, My boat is my life. Mein Boot ist mein Leben. Und das Segeln ist mein Leben. Verstehen wir nun, was das bedeutet, wenn jemand sagt, das ist mein Leben. Nun sagt unser Text, Christus ist mein Leben. Christus ist euer Leben. Ist das wirklich so? Dass Christus unser Leben ist? Wir haben Männer Gottes in der Bibel, die das bezeugen. Denken Sie mal an David. Im 27. Psalm, Vers 4, sagt er, eines habe ich von dem Herrn erbeten. Und das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das war sein Sehnen. Danach hat er getrachtet. Das hat er vom Herrn erbeten. Eines, er sagt, bei ihm ging es nur um eines. Herr, schenke mir, dass ich bleibe in deinem Hause, mein Leben lang, dass ich deine Werke, deine Herrlichkeit schauen möge. Das war sein Leben. Darum ging es bei ihm. Worum geht es bei uns? In Hebräer, Kapitel 11, Vers 14 und 16, da lesen wir, dass Gott sich nicht schämt, sich ihr Gott zu nennen. Warum nicht? Weil sie die himmlische Heimat suchen, nicht die irdische. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und weil sie danach trachteten, was droben ist, nach der himmlischen Heimat, nach dem himmlischen Haus und die himmlische Stadt, schämt Gott sich nicht, ihr Gott zu nennen. Er schämt sich natürlich, dessen Gott sich zu nennen, der nach dem trachtet, was auf Erden ist. Unser Text sagt, trachtet und suchet nach dem, was droben ist. Warum sollen wir das tun? Weil Jesus aufgefahren ist. Weil er gen Himmel gefahren ist. Und er unser Leben ist. So ist nun unser Leben nicht mehr hier, sondern droben. Nun können wir nicht anders, als nach droben zu trachten, wo unser Herr ist. In dem Buch Welt ohne Schanze, geschrieben von Kurt Koch, schreibt er und berichtet er von einer alten Frau hier in Europa. Es war am 2. September 1806 bei Goldau. Die Nachbarin fragte diese alte Frau, wo gehst du hin, als sie ihr Haus verließ. Die Frau sagte der Nachbarin, ich will zur Bergkapelle, um dort zu beten. Die Nachbarin sagt, beten kannst du auch hier, in der Dorfkapelle. Dazu brauchst du nicht, den Berg hinaufzuklettern. Die alte Frau erwiderte, ich möchte doch zur Kapelle. Es zieht mich so stark dahin. Es blieb dabei. Die Frau stieg zur Kapelle hinauf. Als sie dort oben auf den Knien war, in der Kapelle, in der Bergkapelle und betete, erschütterte ein furchtbares Krachen und Donnern. Die Luft und die Kapelle und der Boden bebte. Die Frau dachte an ein Erdbeben und eilte aus der Kapelle. Und da wurde sie eine Zeugin eines furchtbaren Schauspieles. Die Spitze vom Berg, vom Rossberg, war abgebrochen und stürzte nun als großer Bergsturz zu Tal. Das ganze Dorf wurde bedeckt, wurde zugedeckt. 457 Menschen fanden an diesem Morgen den Tod. Nur eine Person, diese alte Frau, von diesen 458 Menschen, nur eine Person wurde gerettet. Und war die einzige. Der Drang war so stark in ihr. Freunde, wer mit Jesus gestorben ist, wer mit Jesus auferstanden ist und wer daran glaubt, dass Jesus aufgefahren ist gen Himmel, der kann nicht anders, als das zu spüren, was diese Frau getrieben hat. Denn bei den steilen Berg aufzuklettern. Es zieht mich so stark hinauf. Darum gibt es Gesanglieder, die sagen, lasst mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu empfangen. Kennen Sie diesen Drang? Kennen Sie diesen Durst? Kennen Sie diesen Hunger? Es gibt Rauche, die Lust nach dem Rauchen kennen. Für die Zigarette. Es gibt Säufe, die den Durst kennen. Langenhoven, ein brillanter Südafrikaner, war aber ein Alkoholiker. Der sagte, die Menschen reden immer von meinem vielen Saufen, aber sie reden nicht von meinem großen Durst. Nun, er kannte, was das ist. Werden Sie vielleicht auch von irgendetwas gezogen? Kennen Sie diesen Zug? Kennen Sie diesen Drang? Vielleicht ein sexueller Drang? Vielleicht irgendeine satanische Lust in Ihrem Leben, die Sie dazu treibt, dass manche sogar sagen, ich will es nicht, aber ich kann nicht anders. Sie wissen, was das bedeutet, nicht? Denn sollten Sie verstehen, wenn es heißt von dieser Frau, es zieht mich nach oben. Und ich möchte heute Abend sagen, wenn es hier einen Christ gibt, den es nicht nach oben zieht, der soll zum zweiten Mal sein Christentum anschauen und sich fragen, ob er ein echter Christ ist. Vielleicht ist die Rede da nicht nur von falschen Zähnen, sondern von einem falschen Christenleben. Und jetzt ist die Gnadenzeit, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt und nicht nach dem Tod. Und wir können nicht auf uns Ungewisse in die Ewigkeit hineingehen. Trachtet nach dem, was droben ist, ist ein Befehl und ein Gebot des Wortes Gottes. Trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Nun, wiegen Sie mal Ihr Trachten nach dem Irdischen und nach dem Himmlischen. Tun Sie das mal auf eine Waage. Wie ist es? Jesus, unser Leben ist nun droben. Das ist unsere Heimat. Wir haben hier keine. Hier sind wir Fremdlinge. Wer sich aber hier zu Hause fühlt und diese seine Heimat nennt, der ist ohne Zweifel ein Fremdling dort. Heißt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist ihr Herz? Dieses griechische Wort trachtet, suchet nach dem, was droben ist, ist genau dasselbe Wort, was wir in Matthäus 6 haben. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Am ersten, an erster Stelle, dass es kein anderes Trachten und Suchen gibt, das so weit reicht, wie das Trachten nach dem, was droben ist. Das soll an erster Stelle stehen in unserem Leben. Es wird gesagt von einem Mann, der sich nicht viel an andere Menschen störte. Er wohnte an einem bestimmten Ort, jenseits des Flusses. Unten im Tal war ein großer Fluss. An der anderen Seite des Flusses wohnte auch ein Mann. War ein großes Haus. Aber er kümmerte und sorgte sich nicht um den Mann. Er hatte eine große Farm hier. Und der war an der anderen Seite, am Fuße des Berges. Es kümmerte ihn nicht, wer der Mann war. Der hatte mit dem nichts zu tun. Kein Interesse, auch an dem Mann. Und seine Kinder wuchsen auf, hatte eine Tochter auch. Die wurde größer. Und was geschah? Der Sohn von dem Mann befreundete sich mit der Tochter von diesem und heiratete den. jungen Mann und zog dann zu dem Haus. Als seine Tochter verheiratet war, da war sein Herz bei dem Haus. Vor dem wusste er nicht einmal, wer da wohnt. Es ging ihm nichts an, wenn er auch wusste, aber es ging ihm nicht an. Und was da geschah, da hatte kein anderes Interesse dran. Keine Zeit dafür. Aber als seine Tochter dort wohnte, da schaute er immer dahin. Da schlug sein Herz für das Haus. Da zählte er die Tage, wenn er wieder hin konnte, seine Tochter zu besuchen. Unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Nun, der Ort wurde von großer Bedeutung für diesen Mann, weil seine Tochter dort war. Wenn Jesus, der unser Leben ist, dort ist, wo die vollkommene Herrschaft Gottes ist, wo wird unser Herz sein? Kann nicht anders. Wenn er unser Leben ist, dann kann unser Herz nur dafür schlagen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist das Instinkt eines Christen. Das ist in einem Christen hineingeboren durch die Auffahrt Jesu. Als Jesus aufgefahren ist gen Himmel, da ist ein Teil unseres Lebens, da ist unser Leben aufgefahren. Darum können wir nicht länger die Erde unser Heimatland nennen. Unsere Heimat ist droben, weil Jesus gen Himmel gefahren ist. Nun ist unser Herz nicht mehr länger in dieser Welt. Wenn es hier ist, dann hat eine Scheidung stattgefunden, eine geistliche Ehescheidung. Wenn ein Mann und Frau verheiratet sind und sie trennen sich, aber der Mann denkt nicht an die Frau und die Frau denkt nicht an den Mann, dann sagt man ja, stimmt da wohl etwas? Gibt es. Wenn Jesus ihr Leben ist und sie haben kein Verlangen und kein Trachten nach dem, was droben ist, dann muss ich die Frage stellen, sind sie denn dem Herrn eine wahre Jungfrau? Gehören sie zu der Brautgemeinde? Ich zweifle daran. Vielleicht haben sie einen anderen Mann hier unten lieb gewonnen. Und darum fühlen sie sich hier zu Hause. Aber wenn das Leben stimmt, dann trachtet es nach dem. Das deckt durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt in einem Christen tief drin. Das braucht man ihm nicht zu sagen. Sie haben einen Vogel genommen vor einigen Jahren und den eingesperrt, hier in Europa. Ganz allein, kein Fenster war in diesem Raum. Der Vogel wusste nicht, wo Nord und Süd, Ost und West ist. Als die Zeit kam, der Winter herzukam, da flog diese Schwalbe immer gegen die Südseite, dass sie sich verletzt hat, bis die Wand schmutzig war von diesem Vogel. Der Vogel flog nie gegen die Nordseite, auch nicht Ost oder West, nur gegen den Süden. Da war etwas in diesem Vogel. Kein anderer Vogel hat es diesem Vogel gesagt. Kein Mensch hat diesem Vogel gesagt. Keine Sonne schien dort. Aber das steckte in den Vogel drin. Daran erkennen wir die Christen, ob sie wirkliche Christen sind. Daran, dass ihre Heimat nicht hier ist, das kann man den Menschen ansehen. Die trachten nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist etwas in ihnen, geschaffen durch die Auffahrt Jesu.
Hat die Auffahrt Jesu schon etwas geschafft in ihnen? Und hat es dieses geschafft? Interesse vom Irdischen weg. Die Welt mit ihrer Lust hat keine Anziehungskraft. Jetzt reden wir von dem, der droben ist. Zu ihm gezogen. Unser Herz ist dort. Unsere Sehnen ist dort. Wir fürchten uns nicht vor dem Tod. Das ist der herrlichste Tag unseres Lebens. Denn da werden wir ihn schauen. Die Fahrt nach Hause ist die herrlichste Fahrt. Das ist Gewinn für einen Christen. Aber wenn der Mensch sich noch fürchtet, was dann? Trachtet nach dem, was droben ist. Durch die Auffahrt Jesu. Und darum sagt das Wort Gottes, wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann sucht, was droben ist. Wenn das stimmt, dass sie mit ihm gestorben sind, wenn das stimmt, dass sie mit ihm auferstanden sind, dann können sie nicht hier zu Hause sein. Dann ist das Herz dort droben. Dann lassen sie sich nicht aufhalten von irgendetwas. Dann sind sie nicht wie Lots Frau, die zurückblickte. Dann können sie nicht die Hand an den Fluch legen und zurückschauen. Da gibt's nur ein. Es zieht mich so stark hinauf. Und wenn die Nachbarin sagt, ach, Sie können doch hier unten im Dorf, in der Dorfkapelle beten. Sie brauchen doch nicht diesen steilen Berg hinaufzuklettern. Dann sagt sie, es zieht mich dennoch so stark hinauf. Kennen Sie dieses? Wenn nicht, dann sind Sie ein armes Menschenkind und auf den verkehrten Pfad, den verkehrten Weg. Dann ist die Auffahrt Jesu Ihnen eine Torheit. Seid ihr nun mit Christo auferstanden? So suchet, was droben ist, da Christus ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn euer Leben ist verborgen mit Christus. Wenn aber Christus euer Leben, ist das Wahrheit? Erkennt die Welt, kann die Welt das klar erkennen in ihrem Leben? Steht das über ihr Leben geschrieben? So wie der Engländer das an sein Boot geschrieben hat. Mein Boot ist mein Leben. Steht das auch über ihr Leben geschrieben? Mein Leben ist Christus. Christus ist mein Leben. Darum trachte ich nach dem, was droben ist, weil er droben ist. Er ist auch hier, aber ist droben. Und droben ist da, wo Gott vollkommen herrscht. Danach trachte ich, wo ihm alle Gewalt gegeben ist. Das ist mein Leben. Das ist meine Heimat, wo Gott regiert und nicht von dieser Welt. Kennen Sie das? Ich wünsche Ihnen nun eine gesegnete Auffahrt. Und dass das etwas ist, was Ihr Leben vollkommen verändern wird, dass Sie nie wieder das Gleiche sein werden. Lasst uns beten. Herr Jesus, schenke doch, dass dieses nicht ein leeres Geschwätz ist und dass die Hörer nicht nur Hörer sind, sondern Täter und dass dieser Befehl gehorsam geleistet wird. Das Trachten, das Suchen über alles nach dem, was droben ist. Und wenn es einen geben sollte hier unter uns, dem dies nicht eine Wirklichkeit ist, möge dieser Tag ein Tag der Gnade sein. Amen.
Gestern Abend war es ja Auffahrtstag, Himmelfahrtstag. Da haben wir von der Auffahrt Jesu geredet. Das war im Kolosse 3, Vers 1. seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Ich wurde gefragt, um heute Abend über die Auferstehung zu reden. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Dazu möchte ich etwas zurückgreifen. Im vorigen Kapitel, Kapitel 2, Kolosse, Kapitel 2, vom 11. bis zum 13. Vers. Da heißt es, in welchem ihr auch beschnitten seid, mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchen ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch, und hat uns geschenkt alle Sünden. Soweit. Vordem ich nun über die Auferstehung rede, möchte ich auch einen anderen Punkt anrühren. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Wenn wir von einer Auferstehung reden, dann ist es selbstverständlich, dass der Tod vorangegangen ist. Ich möchte nur schnell hinzufügen, viele Menschen möchten die Auferstehungskraft Jesu erleben, aber werden sie nie erleben. Wie kann ich solche sagen? Ich sage es darum, weil wenn sie nicht vor dem gestorben sind, werden sie keine Auferstehung erleben. Man muss erst sterben, dann kann man auferstehen. Wenn sie in ihrem Leben die Auferstehungskraft Jesu erleben wollen, die Herrlichkeit Gottes, gibt es nur einen Weg, vor dem in den Tod. Und wenn da eines ist, was der natürliche Mensch nicht liebt, dann ist es zu sterben. Das wird uns so schwer. Aber wir brauchen nicht leiblich zu sterben, sondern wir müssen geistlich sterben. Und geistlich zu sterben bedeutet nicht unseren Sinn, nicht unseren Willen, sondern den Willen Jesu. Aber das war nur nebenbei. Für die, die nach dem Segen Gottes suchen. Also möchte ich auch kurz über den Tod reden. Aber vordem ich über den Tod etwas sage, wenn auch das Thema die Auferstehung ist, möchte ich noch ein anderes Wort erklären und klar machen. In Vers 12, im 12. Vers heißt es, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe. Der Tod, ein Begräbnis, mit ihm begraben, durch die Taufe. Unwillkürlich denken wir gleich an die Wassertaufe. Die Wassertaufe. Ob das nun Kindertaufe ist oder Erwachsenengläubige Taufe oder was. Wir denken gleich, oh, das bezieht sich auf die Wassertaufe. Das mag wohl stimmen, dass das auch etwas damit zu tun hat. Aber das göttliche Heil, das wird uns nur zuteil durch den Tod Jesu, Auferstehung. Wenn Sie Jesus nicht erlebt haben in seinem Tod, in seiner Auferstehung, können Sie auch in den Jordan getauft sein und bedeutet nichts. Sie haben kein anderes Leben, als was die Frösche und die Fische haben. Leben bekommen wir nur dadurch, dass wir ein Erlebnis haben mit dem, der gestorben und auferstanden ist. Außerdem hat die Wassertaufe keinen Sinn. Merken Sie sich das. Das Heil wird uns zuteil, nicht durch die Wassertaufe, sondern durch ein Erlebnis mit dem, der gestorben und auferstanden ist. Dann, danach, kann die Wassertaufe eine Bedeutung haben. Aber berufen Sie sich nicht darauf. Ich gehe nicht auf ein, was für eine Taufe. Menschen streiten sich darüber. Es muss so sein, es muss so sein. Aber wenn die Taufe wirklich wirksam war, dann sollte der Streit auch nicht mehr dort sein. Das ist wohl eine halbe Sache gewesen, wenn die Streitigkeit nicht aufgehört hat. Darüber sollen die Menschen sich nicht zanken. Das Seligmachende ist dieses, was der Schächer am Kreuz erlebt hat. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und wenn wir die nicht haben, mit oder ohne die Wassertaufe, sind wir verloren. Nun, was bedeutet dieses? Indem ihr mit ihm begraben seid, gestorben seid durch die Taufe. Sehr oft wird das Wort Taufe im Neuen Testament gebraucht. Auf verschiedene Art und Weisen. Da ist die Taufe des Johannes, da ist die Jesu-Taufe, da ist die Feuerstaufe, da ist auch eine andere Taufe, wovon Jesus geredet hat. Und die finden wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Lukas 12, Vers 50, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber als brennete schon? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Das war nicht die Wassertaufe, das war die Taufe seiner Passion, die Taufe seines Leidens, Sterbens, seine Taufe in den Tod hinein. Sein Tod war die Taufe. Jesus redete von der Taufe, die nichts mit Wasser zu tun hatte. Das war die Taufe seines Leidens, die Taufe seines Sterbens. Nun möchte ich Ihnen zeigen, es heißt, durch die Taufe sind wir mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Das bedeutet nichts anderes als dieses, was ich jetzt mache, wenn dies Jesus ist. Und dies sind wir. Dann hat Gott uns in Jesus hineingetan. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann, als Jesus gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben. Der alte Mensch geht in den Tod hinein. Der neue steht mit Christus auf. Und wie es heißt im Römer 6, Vers 4, wir wandeln in einem neuen Leben, so wie Jesus auferstanden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters. Das Kennzeichen, dass wir Gottes Kinder sind und zum Volke Gottes gehören, ist der neue Mensch, der von den Toten auferweckt ist, mit Christus Jesu. Das hat Jesus durch sein Leiden und Sterben ermöglicht, dass wir den alten Menschen ablegen können und in einem neuen Leben wandeln, durch die Herrlichkeit des Vaters. Wir stecken vielleicht nicht in der Zauberei, aber es gibt Zorn, es gibt Neid, es gibt Eifersucht, es gibt Fluchen, es gibt Bitterkeit, es gibt Hade, es gibt Zwietracht, es gibt Zank und Streit. Das ist genauso schlimm wie Zauberei. Die Bibel sagt, Ungehorsam ist wie die Zaubereisünde. Hartnäckigkeit, sich nicht beugen wollen, ist genau wie Götzendienst. Ein und dasselbe in Gottes Augen. Wenn da die Köpfigkeit ist in unserem Leben, wenn es uns schwerfällt, uns zu beugen, dann sind wir ganz genau wie die Hindus, die die Götzenbilder anbeten. Wenn wir unseren eigenen Willen haben, es muss alles nach unserer Pfeife tanzen, es muss so gehen, wie ich will das letzte Wort haben, dann bin ich genauso wie die Hindus und die Götzendiener. Und wenn da ungehorsam ist in meinem Leben gegen das Wort Gottes und den Willen Gottes, bin ich genauso schuldig wie eine Hexe und ein Zauberer. Nun heißt es, wir sollen das alte Leben, wie es auch sei, ob es gut aussieht oder schlecht, ablegen, denn wir sind mit Christus gestorben. Und im neuen Leben wandeln, den neuen Menschen anziehen, denn so wie Christus auferstanden ist, so sind auch wir auferstanden. Und die Beschneidung hier in unserem Text, ohne Hände, das Kennzeichen, dass wir zum Volk Gottes sind, ist dieses, dass wir neue Kreaturen sind, in einem neuen Leben wandeln, nicht mehr im Alten. Hoffentlich verstehen und begreifen Sie das. Wenn ich sage, dass ich ein Gotteskind bin und lebe noch im alten Leben, dann ist die Beschneidung ohne Hände ja nicht vorhanden. Ich werde da gleich etwas drüber sagen. Wir sollen Menschen sein, die auferstanden sind, wie Jesus auferstanden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters. Und nicht mehr länger im Grab liegen, nicht mehr länger mit Grabtüchern gebunden sein, sondern so wie Jesus in einem neuen Leben wandelt. Leider muss ich das sagen, was die Bibel sagt. Eine sagte mir, ja, Erlo, Menschen haben das gegen dich. Du erwartest, dass wenn man ein Christ ist, dann soll man gleich vollkommen sein. Du willst gleich, es ist doch ein Wachstum. Allmählich müssen wir wachsen, wachsen, wachsen. Nicht einfach über Nacht ein neuer Mensch. Ich sage, ja, das muss man recht verstehen, das habe ich auch nicht gesagt. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es ein Wachstum ist. Aber wir beginnen das Wachstum, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Nicht eine Fehlgeburt, eine echte Wiedergeburt. Dann wachsen wir. Ich gestehe auch ein, die Bibel sagt, wir werden geläutet und gereinigt, wie das Gold und das Silber geläutet und gereinigt wird. Bis zum Ende unseres Lebens. Aber ich kann nicht anders als das sagen, was die Bibel sagt. Wenn sie sagt, wir sollen in einem neuen Leben wandeln, so wie Christus, der auferstanden ist, dann glaube ich, dass das unser Ziel sein muss. Und dass wir uns nicht zufrieden begeben können mit etwas Wenigerem. Sonst haben wir Haufen Gemeinden und Christen, die huren noch, die lügen noch, betrügen und begeben sich zufrieden. Wir sind ja Christen. Wir sind ja Christen. Und wenn da ein Mann unter uns sein sollte oder eine Frau, die sagt, ja, wir sind nun Menschen und man muss es nicht zu ernst nehmen, dann frage ich Sie eine Stelle, möchte ich Sie eine Frage stellen. Wenn Ihr Mann mit einer anderen Frau ruft und er ist Christ und kommt zurück und Sie wissen, er kommt von der Frau und morgen das wieder, nächste Woche das Gleiche und Sie wird Ihr Herz nicht zerbrechen,
werden Sie nicht vielleicht mit Ihrem Mann sprechen und sagen, lieber Mann, nicht? Und dann sagte, ach, weißt du, es ist ja ein Wachstum. Ich kann das doch nicht einfach über Nacht lassen. Nein, das geschieht allmählich. Und wenn da eine Schwester ist, die das sagt, oder ein Mann, dessen Frau ihm untreu ist, und die Frau ihm denn sagt, wenn er ernstlich mit ihr redet, und sagt, Frau, hör damit auf. Wenn ein wirklicher Mann ist, wird er das sagen. Aber vielleicht wird er es nicht sagen, wenn er selbst ein Hure ist. Dann sagt er, ich tue es ja selber. Und darum geht es mir nicht an. Wenn sie es auch tut, freut sich vielleicht, wenn sie es auch tut, denn ist er nicht allein schuldig. Aber wenn er wirklich im Sinne des Wortes ein Mann ist, dann wird er sagen, Frau, hör auf mit deinem Unsinn. Das kann ich nicht ertragen, das dulde ich nicht. Und wenn die Frau dann sagt, ja, aber es ist ein Wachstum. Ich bin ein Kind Gottes, aber ich muss daraus wachsen. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Die Wiedergeburt ist in der Aoristform. Aorist wächst nicht hinein, sondern ist ein einmaliges Geschehen. Etwas geschieht, kommt zum Klimax, Geschehen, Aorist. Nicht ein da hineinwachsen. Es ist ein Geschehen, das geschieht, und wenn es geschehen ist, dann wächst man in dem. Und der Herr sagt, leget ab den alten Menschen, die ihr mit ihm gestorben seid und begraben seid. Und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Gottselig sollen wir wandeln, sagt Dr. Martin Luther. Hier zeitlich und dort ewiglich. Das göttliche Leben muss schon hier gelebt werden. Mit der Ablegung des alten Menschen. Und den neuen Menschen beginnt das christliche Leben. Darum heißt es im Neuen Testament, in Christus ist beschnitten sein und unbeschnitten, Beschneidung und nicht beschnitten, gar nichts, sondern eine neue Kreatur. Das ist, was gilt in Christus. Nicht, ob sie beschnitten sind oder nicht beschnitten sind, sondern eine neue Kreatur. Das erwartet Gott von seiner Christenheit, dass jeder, der sich Christ nennt, eine neue Kreatur ist und nicht noch im Alten steckt. Und wie wir Christen vielleicht bekehrt sind und wiedergeboren und unsere Kinder heranwachsen im Christentum und haben vielleicht keine Begegnung gehabt mit Jesus. Die werden da hineingewachsen. Und was? Hinter unseren Rücken geht es schlimm. Bei der Schule, ganz schlimm. Sie leben nicht das Leben, was wir leben. Aber haben das christliche Gewand an. Aber sind keine neuen Menschen, sondern stecken noch in dem Alten. Und das ist so schade, wenn ein Mensch sich Christ nennt, aber hat den Alten nicht abgelegt. Nun denken Sie sich die Christenheit. Wenn jeder, der sich Christ nennt, ein neuer Mensch wäre, und nicht mehr im alten Leben steckt, sondern im neuen. Welch ein Hier wäre das? Welch eine Herrlichkeit? Wie würde das Evangelium nicht durch alle Weltenden laufen? Das wäre etwas Wunderbares, wenn ein jeder unter uns nicht mehr in das Alte steckt und im Alten ist, sondern ein jeder neu geschaffen ist durch die Herrlichkeit Gottes, wie Jesus, der aus den Toten gekommen ist, heraus aus dem Grab der Sünde, heraus aus dem Grab der Welt, heraus aus dem Schmutz und allen Mist der Sünde, heraus und in einem neuen Leben wandeln, zur Ehre Gottes. Wenn wir Jesu Tod betrachten und seine Auferstehung, wird uns gesagt in der Bibel, dass Simon Petrus kam, er ging ins Grab hinein, er fand aber den Leichnam Jesu nicht mehr, der war nicht dort. Sein Schweißtuch war zusammengelegt an einem bestimmten Ort, nicht mit den leinenen Tüchern. Alles gut, in Ordnung, gelassen im Grab. Man staunt darüber, wie ist das bloß möglich? Jesus war nicht mehr da. Der Engel erschien, der saß auf einem Stein und mit einem glänzenden Gewand sagte, ihr sucht Jesus, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Er war aber dort. Sogar mit einem Siegel zugeschlossen im Grab. Aber er war nicht mehr, ist auferstanden. Wenn ein Mensch auferstanden ist, dann findet man ihn nicht mehr im Grab. Dann ist er nicht mehr, wo er vor dem lag und wo er war. Sogar seine Grabestüche, die wird man wohl finden, aber an einem bestimmten Platz. Die waren dort ordentlich hingetan. Da war keine Unordnung, sogar im Grab. Das lag nicht drunter und drüber. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Aber als sie kamen, staunten sie. Da sagten sie, der ist nicht herausgestohlen. Der ist nicht in der Nacht einfach herausgenommen und dann die Kleidung einfach da so am Boden gelassen. Alles in guter Ordnung am bestimmten Ort, wo es hingehörte. Er war aber auferstanden. Nicht mit den Kleidern, die hat er zurückgelassen im Grab. Nicht so wie der Lazarus. Lazarus, Jesus stand, rief mit lauter Stimme und sagte, Lazarus, komm heraus. Und da kam er. Aber gebunden mit den Leichentüchern, mit den Grabestüchern, sein Kopf, seine Hände, seine Füße. Und da sagte Jesus, löst ihn. Er sagte zu seinen Jüngern, löst ihn. Welch ein Bild. Der Mann ist auferstanden, aber hat die Grabestücher noch um sich. Die Hände sind gebunden, seine Füße sind gebunden, sein Gesicht ist noch ganz verbunden. Man kann nicht sehen. Er war auferstanden. Nun leide, wenn wir auferstehen, stehen wir so wie der Lazarus auf und nicht so wie der Herr Jesus. Der Herr Jesus, der ließ alles, das zum Grab gehört, dort im Grab und in rechter Ordnung. Aber wir kommen mit unseren Grabestüchern heraus. Und da stehen wir. Aber wir können nicht gehen. Wir können uns nicht bewegen. Wir können nichts für ihn tun. Wir können nicht für ihn reden. Wir sind gebunden. Aber der Herr befahl seine Jünger und sagte, löset ihn. Und sie nahmen die Grabestücher von ihm. Aber wir sollen nicht aufstehen, so wie Lazarus aufgestanden ist, sondern so wie Jesus aufgestanden ist. Wie viele bekehren sich und doch sind da noch Sachen im Leben, die sie nicht in Ordnung gebracht haben. Vielleicht sind sie nicht mehr an dem Ort, wo sie waren. Aber sie haben den Ort, sie haben zwar den Ort verlassen, aber nicht in guter Ordnung. Nicht in guter Ordnung. Da sind Sachen, die sie nicht in Ordnung gebracht haben. Da sind Menschen, mit denen sie sich nicht versöhnt haben. Da sind Sachen, die sie nicht ins Reine gebracht haben. Das muss man tun. Wie der Zacchaeus das gemacht hat, als Jesus in sein Herz und in sein Haus kam. Da sagte Herr, das, was nicht in Ordnung war, bringe ich in Ordnung. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir so wie Lazarus. Darum heißt es, legt das ab. Zieht den neuen Menschen an, wie Christus auferstanden ist. Und die Bibel sagt uns, wenn ihr in Christus seid, seid ihr eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und verkünde ich nicht die Wahrheit, wenn ich Ihnen das sage, was die Bibel sagt? Darf ich das nicht sagen? Soll ich schuldig werden? Die Bibel sagt, wer da hinzutut. Sie wissen, was hinzugetan wird. Wer davon nimmt? Die Erweckung in Südafrika, dieses müssen Sie wissen, ist aus dem Worte Gottes geboren. Und ich sage Ihnen, wagen Sie mal, das Wort Gottes gelten zu lassen, wie es geschrieben steht. Und sehen Sie, ob Sie keine Erweckung erleben werden. Und Sie werden die Erste sein, der erweckt ist. Und vielleicht fehlt es daran, an Sie. Schauen nicht um sich her und sagt, es alles so tot. Warum ist es tot? Sind Sie denn nicht erweckt? Und wenn eine erweckt ist, dann werden auch andere erweckt. Dann brennt das Feuer. Dann kann Gott wirken. Wir lesen in Epheser Kapitel 4 das bekannte Wort. Vers 22. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen. Das ist nicht gut, wenn wir uns bekehrt nennen und Christen nennen und wiedergeboren und haben den alten Menschen nicht abgelegt. Leget den alten Menschen ab. 23. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Den neuen Menschen, der nach Gott. Es geben einige, die verkündigen, wir sind doch Menschen und wir bleiben Menschen. Wir sind Sünde und wir bleiben Sünde. Wir sind in Sünde geboren und empfangen. Unsere Eltern waren Sünde und wir sind Sünde. Sind sie denn nicht wiedergeboren? Wer ist der neue Vater? Ist das nicht Gott? Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir teilhaftig der göttlichen Natur. Und wenn wir teilhaftig sind der göttlichen Natur, dann trachten wir nach dem, was droben ist. Dann zieht es zu uns, wie die alte Mutter sagte, es zieht mich nach oben. Dann ist dieser göttliche Instinkt in uns. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffene Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das muss für einen jeden gelten. Darum leget die Lüge ab. Redet die Wahrheit. Die Lüge soll man ablegen. Das ist ein Grabestuch. Das ist ein Leichentuch. Das ist nicht zur Ehre Gottes, wenn wir herumgehen und lügen. Da kann jeder Mensch das Leichentuch sehen an uns. Ein jeglicher mit seinem Nächsten zürnet und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebet nicht Raum den Lästerer. Einige geben den Lästerer Raum, indem sie auch lästern und afterreden und sündigen mit ihren Lippen und Zungen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite, schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben, den Durstigen, den Dürftigen. Sehen Sie nun, was das bedeutet, mit Christus auferstanden zu sein? Das bedeutet nichts anderes, als ein neues Leben zu leben. Wenn der Mensch tot ist, ist er tot. Und die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid? Und dann heißt es in der Bibel, gestorben der Sünde, ihr seid der Sünde tot. Der Welt tot. Durch das Kreuz Christi, durch den Tod Christi, dass wir mit ihm begraben sind, sind wir der Welt tot. Das darf aber keine Theorie sein. Das soll Wahrheit sein in unserem Leben. Und wenn Sie heute Abend etwas finden in Ihrem Leben, das nicht zum neuen Leben gehört, denn es ist die Zeit, dass Sie das ablegen. Und wenn Sie das nicht ablegen, sind Sie ungehorsam dem Worte Gottes. Und Gott redet zu ihnen. Lasst uns beten. Herr Jesus, offenbare uns dieses göttliche Geheimnis. Möge dieses Wort nicht nur Torheit sein für uns, sondern eine Gotteskraft.
Amen.